SWR Kultur Hörbuch.
Milchzähne von Helene Bukowski. Es liest Laura Balzer. Folge 4. Die Sonne stand purpurrot über dem Kiefernwald. In ihrem Licht wirkte der Garten wie mit Lack überzogen. Das Kind schlief noch. Edith lag seit gestern Abend in der Badewanne. Ich stand in der Küche und konnte sie über mir im Wasser rumoren hören. Von der Anrichte nahm ich das Schlachtermesser. Ich wusch es gründlich, legte mir den Wetzstein bereit und begann es zu schärfen. Die gleichmäßige Bewegung beruhigte mich. Ich arbeitete konzentriert vor mich hin, bis mich das gedämpfte Geräusch eines herannahenden Autos aufhorchen ließ. Reifen knirschten im Sand. Der Motor verstummte. Ich legte den Wetzstein zur Seite, griff das Messer und schlich zur Haustür. Eine Autotür ging auf und fiel wieder zu. Schritte näherten sich. Ich hielt das Messer so fest, dass sich meine Fingernägel in die Handinnenfläche bohrten. Es klopfte. »Jemand da?« Erneutes Klopfen. Ich steckte das Messer hinten in meinen Gürtel und öffnete die Tür einen Spalt breit. Auf der unteren Stufe stand Pesold. Er fuhr sich durch sein schulterlanges blondes Haar und wischte sich die Hände an seinem fleckigen Sportanzug ab. Ich sah an ihm vorbei zu seinem Auto. Das Nummernschild fehlte. Die Scheinwerfer waren zertrümmert. Auf der Seite des Beifahrers war eine tiefe Delle, aber die Sitze waren leer.
»Was gibt's?«, fragte ich.
»Bei euch ist jemand eingezogen?«
»Sagt wer?«
»Wolf und Levke haben ein Kind in eurem Vorgarten stehen sehen.« Ich tat überrascht.
»Ein Kind?«
An Pesolds Blick konnte ich sehen, dass er es mir nicht abnahm. Ich lachte. »Du lässt dir von den beiden Schnapsdrosseln was erzählen?« Er stieg eine Stufe höher. »Dann lass mich ins Haus.« »Und wenn nicht?« Das war keine Frage. Hinter mir spürte ich einen Luftzug. Ich drehte mich um. Edith stand im dunklen Flur. Sie trug nur ihren Kaninchenfellmantel. Von ihren nassen Haaren tropfte es auf die Steinfliesen. »Du verlässt jetzt sofort mein Grundstück«, sagte sie und stellte sich neben mich. Pesold grinste. »Du meinst Noels Grundstück.« Edith hob das Kinn. »Wollen wir wirklich über unsere Toten sprechen?« Für einen Moment glaubte ich, er würde die Beherrschung verlieren, doch dann entspannten sich seine Gesichtszüge.
»Ihr macht es einem wirklich nicht leicht«, sagte er und wandte sich ab.
Langsam ging er zurück zu seinem Auto. Er öffnete die Tür, aber drehte sich noch einmal zu uns um.
»Hier kann nicht jeder machen, was er will.«
Er sagte es, als wäre es etwas Gutes. Ich biss mir auf die Lippen. »Das wissen wir«, antwortete Edith. Pesold nickte und stieg in sein Auto. Der Motor heulte auf. Er beschleunigte und bog auf die Straße. Edith schob mich ins Haus, schloss die Tür und drehte den Schlüssel herum. Ich wollte etwas sagen, doch sie schüttelte den Kopf und ging ohne ein weiteres Wort die Treppe nach oben. Ich ließ Maces den ganzen Tag im Haus. Wir schlossen alle Vorhänge und stiegen auf den Dachboden. Erschöpft legte ich mich auf die Dielen und schaute ihr dabei zu, wie sie Schneckenhäuser, die sie im Garten gefunden hatte, auf dem Holz hin und her schob. Lebende gab es kaum noch. Nur die leeren Häuser blieben zurück. »Muss ich jetzt gehen?«, fragte Maces, nahm das kleinste Schneckenhaus und hielt es in den schmalen Streifen Sonnenlicht, der zwischen den Vorhängen hindurchfiel. »Wie kommst du denn darauf?« »Du hast dem Mann vorhin nicht die Wahrheit gesagt«, sagte sie. »Du hast uns gehört?« »Wird er wiederkommen?«, fragte Maces und legte das Schneckenhaus zu den anderen.
Vielleicht. Und dann? Ich rollte mich auf den Rücken und starrte an die Decke. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Mein Schlaf war so leicht, dass ich immer wieder hochschreckte. Dunkel stand der Wald. Kein Mond war zu sehen. Ich hörte, wie Edith unten durchs Haus lief, und ein paar Mal hatte ich das Gefühl, sie würde direkt unter der Luke des Dachbodens stehen. Im Morgengrauen hielt ich es nicht mehr aus. Ich stand auf, zog mich an und ging nach unten. Die Müdigkeit machte mich benommen. Im Flur begegnete ich Edith. »Hast du auch nicht geschlafen?« fragte sie mich und vergrub ihre Hände in den Taschen ihres Mantels. »Kaum«, antwortete ich. In der Küche kochte ich Kaffee. Seit Jahren hatte ich die Dose nicht angerührt. Ich hatte ihn aufsparen wollen für einen Zeitpunkt, an dem ich ihn wirklich benötigte. Ich goss mir selbst etwas in eine Tasse, füllte eine zweite und stellte sie vor Edith, die am Tisch Platz genommen hatte. »Du hättest das Kind niemals mitnehmen dürfen«, sagte sie. Ich schwieg. »Wusstest du nicht, was du damit in Gang setzt?« »Wenn ich es nicht mitgenommen hätte, wer dann?« »Sie hätten es verschwinden lassen. Wir hätten nie davon erfahren«, sagte Edith. »Siehst du?« »Ja, aber jetzt sind auch wir in Gefahr.« »Noel hat dich aufgenommen.« Bei dem Namen meines Vaters zuckte Edith zusammen. »Auch da gab es Widerstand, aber er hat sich nicht gefürchtet«, sagte ich. »Natürlich hat er sich gefürchtet.« »Würde er noch leben, er hätte Maces aufgenommen.« Edith schwieg. »Glaubst du nicht, dass es auch einmal anders sein kann? Die Leute sind müde geworden.« »In dieser Hinsicht werden sie sich nie ändern.« »Wieso bist du dir da so sicher?« »Du hast nicht erlebt, wie es war. Sie haben lieber ihre Äpfel auf dem Kompost verrotten lassen, als mir einen abzugeben.« »Das ist über 20 Jahre her.« »Du hast Pesold doch gestern gehört.« Ich trank einen Schluck aus der Tasse. »Gerade wir stehen unter genauer Beobachtung«, sagte sie. »Ich werde das Kind nicht ausliefern.« »Dann musst du auch bereit sein, mit den Konsequenzen zu leben.« Wenn ich daran zurückdenke, erscheint es mir, als hätten wir dort in der Küche zum ersten Mal seit vielen Jahren unverstellt miteinander gesprochen. Wir warfen uns nichts vor, sprachen nur über die Tatsachen. Wir waren uns uneinig, doch wir stritten nicht. Wie lange kann ich aufrecht stehen beim Halten des eigenen Körpers, der doppelt so schwer mich in die Knie zwingt? Schon am Morgen waren die Doggen unruhig. Immer wieder standen sie auf, trotteten ziellos durch das Haus, ließen sich an anderer Stelle nieder, zuckten im Schlaf und sprangen auf beim kleinsten Geräusch. Sie müssen eine Vorahnung gehabt haben. Die Leute näherten sich dem Haus von seiner Rückseite, kamen aus dem Wald und standen an der Grenze zu unserem Grundstück, mitten am Tag. Zwei Frauen, drei Männer. Ich kannte nicht jeden Namen, ihre Höfe lagen weiter entfernt. Doch ich wusste, dass sie alle viel Land besaßen. Ich erkannte es an ihren klobigen Ringen aus Gold mit Bernsteinen und Zähnen von Wild. Die Stoffe ihrer Kleidung aus hellem Leinen. Auch Pesold war unter ihnen. Zunächst hielt er sich im Hintergrund. Das Kind hockte in der Nähe des Pools, im Schatten unter einem Laken, das ich dort zwischen den Bäumen gespannt hatte. Als es die Gruppe bemerkte, versteckte es die Bausteine im Gras. »Also stimmt es«, sagte eine der Frauen. Sie hatte ein grobes Gesicht, es passte nicht zu ihrem zierlichen Körper. Sie nickte den anderen zu und sie kamen näher. Ich stellte mich zwischen sie und Maces. »Lügnerin«, sagte Pesold zu mir. Wie bist du in die Gegend gekommen?« fragte die Frau. Doch Maces gab ihr keine Antwort. Ungeduldig wandte sie sich an mich. »Versteht es mich?« Ich nickte. Sie wiederholte ihre Frage. Maces Gesicht blieb ausdruckslos. »Antworte uns gefälligst«, sagte die Frau und gab mir durch eine Kopfbewegung zu verstehen, dass ich zur Seite treten solle. Ich blieb, wo ich war. »Es ist nur ein Kind«, sagte ich. »Wovor habt ihr Angst?« »Es ist hier nicht erwünscht«, sagte die mit dem groben Gesicht. »Es wird euch nicht stören. Ihr werdet es noch nicht einmal bemerken.« »Darum geht es nicht. Es gehört nicht hierher. Allein schon diese Haare.« Der Mann deutete auf Maces, als zeige er auf ein Tier. »Aber wo soll sie hin?« fragte ich und griff nach Maces Hand. Müde lehnte sie sich an mich. »Dahin, wo es hergekommen ist«, sagte Pesold. Ein Auto hubte. Ich fuhr herum. Neben dem Haus kam ein Jeep zum Stehen. Die Tür sprang auf und Gösta stieg heraus. Ihre Füße steckten in erdverschmierten Gummistiefeln. In großen Schritten kam sie auf uns zu. »Was ist das hier?« fragte sie und stellte sich neben mich. »Die haben ein fremdes Kind aufgenommen«, sagte der Mann. Pesold räusperte sich. »Es will uns nicht sagen, woher es kommt.« Gösta griff nach ihrem grauen Haar, drehte es zu einem Knoten und steckte es hoch. Ihr ausgemergelter Körper hatte in diesem Moment all seine Zerbrechlichkeit verloren. Sie kam mir vor wie ein robustes Stück Holz. »Seit wann habt ihr Angst vor einem Kind?« fragte sie. »Aber die Haare«, protestierte die Frau. »Sie sieht aus wie ein Wechselbalg«, pflichtete ihr der Mann bei. Gösta lachte. »Sind wir nicht alle etwas zu alt für diese Märchen?« »Wir dürfen keine Ausnahmen machen«, sagte Pesold. »Ich bürge für dieses Kind«, sagte Gösta. »Nichts wird passieren. Und wenn doch, sorge ich dafür, dass es verschwindet.« »Und skalde mit ihr.« Sie deutete auf mich. »Das musst du schwören«, sagte die Frau. »Auf Len und auf die Gegend.« Gösta nickte und hob die Hand. Pesold biss sich auf die Lippen. »War's das?« Gösta ließ die Hand sinken. »Dann können wir die Versammlung ja beenden.« Für einen Moment bewegte sich niemand von ihnen. Erst als Pesold ihnen ein Zeichen gab, lösten sie sich aus ihrer Starre und schlugen sich zurück in den Wald. Gösta drehte sich zu mir. Die Müdigkeit stand ihr wieder ins Gesicht geschrieben. Ich streckte die Hand aus, damit sie sich bei mir abstützen konnte, aber stattdessen spuckte sie mir vor die Füße. »Das schaffe ich wohl noch alleine«, fuhr sie mich an und ging humpelnd zurück zu ihrem Auto. Maces und ich folgten ihr. An der Autotür sagte Gösta, »Du kannst dich bei Len bedanken. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich ihnen das Kind einfach ausgeliefert. Ich helfe dir kein zweites Mal, verstanden? Ich will meine Ruhe haben.« »Ich weiß«, sagte ich schnell. Sie nickte und warf einen kurzen Blick zu Maces. »Dafür setzt du alles aufs Spiel?« Kopfschüttelnd stieg sie in den Jeep. Als sie davongefahren war, nahm Maces meine Hand. »Wieso haben sie Angst vor mir?« fragte sie. »Weil du nicht so bist wie sie«, antwortete ich. Ich habe von unsichtbaren Hunden geträumt, deren Bellen im Wald verhallte. Meine Hände waren zu Fäusten geballt, aber ich wusste, ich kann sie nicht öffnen, denn zwischen den Fingern hielt ich Insekten, die zuckten und flüchten wollten. Kurt und ich hatten am Rand des Pools gesessen. Ich rauchte meine erste Zigarette, als er mir die Geschichte von meinen Eltern erzählte. Vielleicht ahnte er, dass Edith mir alles verschwieg. Edith ist erst in die Gegend gekommen, nachdem die Betonbrücke gesprengt worden war. Am helllichten Tag stand sie plötzlich mitten auf der Straße im Nebel, die zum Fluss führte. Ihr roséfarbenes Seidenkleid war völlig durchnässt. Durch den Stoff schimmerte ein Badeanzug hindurch. Bei sich hatte sie einen silbernen Rollkoffer. Auf die Frage, wie sie es über den Fluss geschafft hatte, verweigerte sie die Antwort, obwohl Pesold und Göster sie nächtelang befragten. Ihr Koffer war gefüllt mit weiteren Kleidern und ihrem Schmuck aus Perlmutt, außerdem 5 Lippenstifte in unterschiedlichen Rottönen und eine Bürste mit einem Griff aus Treibholz. Sie sagten ihr, dass sie nicht in der Gegend bleiben dürfe, es gebe hier keinen Platz für sie. Wie soll ich zurückgehen, wenn der Ort nicht mehr existiert, der mein Ausgangspunkt war? Fragte Edith mit ausdruckslosem Gesicht, aber niemand kümmerte sich darum. Sie gaben ihr 3 Tage, dann müsse sie die Gegend wieder verlassen haben. 2 Tage lang ging Edith ziellos umher und schlief in den Nächten unter den summenden Strommasten. Am 3. Tag fand Edith den Pool in Noels Garten, klopfte an seine Tür und er ließ sie in sein Haus, als würden sie sich seit Jahren kennen. Schnell sprach sich herum, wo Edith steckte. Die Leute kamen zu Noels Haus und verlangten von Edith, sich zu stellen, aber Noel öffnete ihnen nicht. Sie beschlossen, am nächsten Tag wiederzukommen. Wenn nötig, wollten sie sich mit Gewalt Zutritt verschaffen. In der Nacht verschwanden von den Höfen die Hunde. Bei Noels Grundstück tauchten sie wieder auf und bewachten sein Haus. Sie gehorchten Edith aufs Wort und fraßen ihr aus der Hand. Niemand kam an ihnen vorbei. Noel bat die Leute, Edith zu dulden. Sie sei nur eine einzelne Frau, was hatten sie zu befürchten? Er versprach ihnen, dass sie ihre Hunde zurückbekommen würden. Nachdem die anderen sich lange beraten hatten, gaben sie schließlich nach. Solange sie sich anpasst und unauffällig verhält, erlauben wir, dass sie in deinem Haus lebt. Edith gab die Hunde wieder frei und die Leute verließen das Grundstück. Sie mieden von da an Noels Haus und hörten auf zu grüßen. Ein Jahr später ereignete sich der Unfall. Noel ging oft am Fluss entlang und flippte Steine. Was er gerade an diesem Tag dort machte, wo doch im Nebel kaum etwas zu sehen war, konnte sich niemand erklären. Am Abend fanden sie ihn mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibend. Natürlich war es Edith, die sie für seinen Tod verantwortlich machten. Mit dem aufgeschwemmten Leichnam tauchten sie bei ihr auf, legten ihr Noels ertrunkenen Körper auf die Fußmatte und klopften. Dass Edith schwanger war, wussten sie nicht. Das sahen sie erst, als sie ihnen die Tür öffnete. Ihren Plan, sie noch an Ort und Stelle zu erschießen, verwarfen sie daraufhin. Einen Rest Menschlichkeit hatten sie sich wohl doch bewahrt. Die Leute ließen Edith den toten Körper und fuhren davon. Sie allein musste das Grab ausheben. In der Dämmerung kam Kurt und brachte ihr einen Fliederstrauch. Gemeinsam pflanzten sie ihn daneben. »Und dann?« fragte ich Kurt und fuhr mir über die trockenen Lippen. »Und dann?« »Nichts und dann. Sie blieb hier im Haus.« Er drückte seine Zigarette aus und schnipste sie in den Pool. »Und du wurdest geboren.« »Deine Mutter ist aus dem Wasser gekommen. Schläfst auch du in einer Pfütze?« fragten mich die anderen Kinder und lachten dabei. »War jemand hier?« wollte Edith am Abend wissen. Sie kam gerade aus dem Bad und begegnete mir im Flur. Ihre Füße hatten feuchte Spuren auf dem Boden hinterlassen. Etwas verloren stand sie mir gegenüber und griff sich ins Gesicht, wo sie ihre Haut zu pellen begonnen hatte. Sie zog einen losen Fetzen ab und rollte ihn zwischen den Fingern zu kleinen Kugeln. »Pesold ist mit ein paar anderen gekommen. Sie wissen jetzt, dass das Kind hier lebt«, sagte ich. Edith schwieg. »Sie wollen, dass es verschwindet«, fügte ich hinzu. »Du bist doch nicht wirklich überrascht, oder?« Ich zuckte mit den Schultern. »Und jetzt?« fragte sie. Göster kam und konnte sie dazu bringen, noch abzuwarten. Ediths Körper versteifte sich. Sie ließ die Hand sinken. Göster war auch da. kam später.
Natürlich, die großmütige Gösta. Hat sie dir wieder einmal geholfen, ja?
Ich kniff die Augen zusammen.
Ja, das hat sie. War ja sonst niemand da.
Dir ist klar, dass das im Endeffekt keinen Unterschied machen wird. Auch Gösta kann nichts daran ändern, dass das Kind nicht von hier ist. Früher oder später werden sie einen Grund finden, wieso es verschwinden muss.
Ich stellte mich dicht vor Edith. Wenn eh alles egal ist, wieso hast du das Kind dann nicht gleich an Pesold ausgeliefert, als du die Chance dazu hattest?
Edith antwortete nicht sofort.
Weißt du, das kann ich gerne immer noch tun. Ihr Blick war kalt.
Das würdest du nicht.
Sie grinste. Traust du mir das nicht zu?
Ich wich zurück. Edith stand jetzt kerzengerade und sah alles andere als verloren aus.
Wenn du dein Leben aufs Spiel setzen willst, bitteschön, aber halt mich daraus, sagte sie.
Aber du hast kein Leben. Sieh dich doch mal an. Du hast seit Jahren das Grundstück nicht verlassen. Willst du einfach immer so weitermachen? Nennst du das ein Leben haben?
Ediths Gesicht blieb unbewegt.
Das Einzige, was ich von dir verlange, ist, dass ich da nicht mit reingezogen werde, verstanden?
Das war ja klar. Von dir konnte ich ja noch nie Hilfe erwarten.
Meine Stimme kippte und ich musste mich abwenden.
Ja, weine nur. Gösta kommt bestimmt, um dich zu trösten.
Edith sagte noch etwas, doch das hörte ich nicht mehr, denn ich stieg auf den Dachboden und warf die Luke hinter mir zu.
Ich stand mit Maces hinter dem Schuppen und zeigte ihr, wie sie die Brennnesseln schneiden musste, ohne sich dabei zu verletzen, als Edith aus der Hintertür trat. Sie hatte sich die Haare zu zwei schweren Zöpfen geflochten, dunklen Lippenstift aufgelegt und trug ein blaues Samtkleid unter ihrem Kaninchenfellmantel. Zielstrebig kam sie auf uns zu.
»Was willst du?« fragte ich, als sie sich vor uns aufbaute.
»Ich dachte, ihr könnt vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen.«
»In diesem Aufzug.«
Edith hob das Kinn. »Hast du vergessen, wie ich früher aussah, wenn ich Jauche gemacht habe? Als ob ich das nicht in einem Pelzmantel erledigen könnte.«
»Aber Handschuhe brauchst du«, sagte Maces.
Edith lächelte. »Gibt es denn noch ein paar?«
Maces nickte.
»Skalda hat meine aus der Kommode im Flur. Da waren noch mehr, glaube ich.«
»Würdest du die für mich holen?«
»Klar.«
Maces drückte mir das Messer in die Hand und lief zum Haus.
Ohne Edith anzusehen, fragte ich.
»Du führst doch etwas im Schilde?«
»Mein Gott, muss ich mich jetzt sogar dafür rechtfertigen, wenn ich meine Hilfe anbiete?«
»Gestern hast du noch davon gesprochen, Maces an Pesold auszuliefern, und heute willst du uns plötzlich hier im Garten helfen? Dabei hast du seit Jahren keinen Finger gerührt.«
Meine Stimme war lauter, als ich es beabsichtigt hatte. Edith vergrub ihre Hände in den Taschen des Pelzes. »Ich bin besorgt um unsere Sicherheit. Es war nicht so gemeint.«
»Wie war es denn gemeint?«
»Jetzt reite doch nicht so darauf herum. Ich will ja nur nicht, dass du denkst, weil Gösta ein gutes Wort für dich eingelegt hat, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen.« Ich zog mir die Arbeitshandschuhe aus und wischte mir den Schweiß aus dem Gesicht.
»Wie meinst du das?«
»Mit dem Kind, der Situation, du musst doch einen Plan haben.«
»Gösta hat gebürgt. Nichts wird passieren. Und mit der Zeit werden sich die Leute an Maces gewöhnen. In ein paar Jahren werden sie überhaupt nicht mehr wissen, dass sie keine von ihnen ist.«
Edith lachte. »An mich haben sie sich nie gewöhnt und ich bin seit 25 Jahren hier.«
»Aber das ist auch deine eigene Schuld.«
Edith schwieg. Dann sagte sie, »Und wie genau stellst du dir das vor? Willst du Maces jetzt zu allen Höfen schleppen und den Leuten vorstellen oder was?«
»Was ist so falsch daran?« fragte ich.
»Besser, als sie im Haus einzusperren und so zu tun, als gäbe es sonst nichts.«
»Glaubst du wirklich, so einfach lassen sie sich überzeugen? Hast du nichts gelernt in all den Jahren?«
»Es sind keine schlechten Menschen«, sagte ich.
»Und ob sie das sind? Aber das wolltest du mir ja noch nie glauben.«
Du willst mir Ratschläge geben? Ausgerechnet du. Für wen hältst du dich?
Ede zuckte zurück, als hätte ich sie mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Fast wäre sie gestolpert.
Dann probier's halt aus, sagte sie und wischte sich über den Mund, verschmierte den Lippenstift, versuchte ein Lächeln.
Das habe ich vor, sagte ich, zog die Handschuhe wieder an, griff nach den Brennnesseln und trug sie in den Schuppen. Als ich wieder herauskam, war Edith verschwunden. Maces kam mit einem weiteren Paar Handschuhe zurück. Suchend schaute sie sich nach ihr um.
Sie hat es sich doch anders überlegt, sagte ich.
Enttäuscht legte Maces die Handschuhe auf den Boden. Ich reichte ihr das Messer. Wir schaffen das auch allein. Während wir die restlichen Brennnesseln herunterschnitten, schwiegen wir. Mehrmals hob Maces den Kopf und schaute zum Haus, doch Edith tauchte nicht wieder auf.
Es kam mir damals überhaupt nicht in den Sinn, dass ich Edith dort im Garten mit mir vertragen wollte. Dass es ihr leid tat, was sie am Tag zuvor gesagt hatte, dass sie versuchte, den Graben zwischen uns zu übersteigen, der in all den Jahren immer tiefer geworden war.
Es gibt Tage, an denen wünsche ich mir, der Körper meiner Mutter läge unter Unkraut begraben.
3 Tage lang blieb Edith verschwunden. Nur ihr Laken lag auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ich sah im Badezimmer nach, doch auch das war leer. Selbst das Wasser in der Wanne hatte sie abgelassen. Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst, und ich glaubte schon, dieser lang gehegte Wunsch wäre in Erfüllung gegangen. Auch Maces fiel Ediths Abwesenheit auf. Sie fragte nicht nach ihr, doch sie hielt sich auffallend häufig im unteren Stockwerk auf, wo sie immer wieder neue Türme aus Ediths Büchern baute. Erst in der 4. Nacht fand ich heraus, wo Edith steckte. Ich ging an ihrem Zimmer vorbei und sah, dass unter den Türen ihres Schrankes Licht hindurchfiel. Eine ganze Woche blieb sie dort. Nie wieder einen Schrank verlassen. Der Lebensraum, 2 Quadratmeter mit ausgesperrtem Tageslicht. Wer würde dich vermissen?
Als ich in die Küche kam, stand Edith bewegungslos im Dunkeln.
»Willst du nicht das Licht anmachen?«, fragte ich.
Edith reagierte nicht. Ich ging zu ihr und stellte mich neben sie. In der Dämmerung sah ich mehrere Gestalten mit Hunden über die Wiese laufen und im Wald verschwinden. Entfernt war weiteres Gebell zu hören.
»Ein Suchtrupp«, sagte Edith. »Vorhin kam auch schon eine Gruppe, alle in Richtung Fluss.«
»Wieso?«, fragte ich.
»Liegt das nicht auf der Hand? Sie wollen herausfinden, wie es passieren konnte, dass es ein Kind in ihre Gegend geschafft hat«, sagte Edith.
Ich war überrascht von der Härte in ihrer Stimme. »Und wenn sie etwas finden?«
»Besser wäre es.«
Schweigend starrten wir aus dem Fenster. Es war so dunkel geworden, dass nur noch Schemen zu erkennen waren.
Genau so habe ich sie gesehen, bevor sie mir Noel brachten. Ich stand zufällig am Fenster und habe es beobachtet.
Ich dachte mir nicht viel dabei, sagte Edith.
Eine Pause entstand. Ich hielt die Luft an und hoffte, sie würde weitersprechen.
»Was macht ihr da?«, fragte Maces. Erschrocken fuhr ich herum. Sie stand im hell erleuchteten Rechteck der Tür. Ihr Gesicht lag im Dunkeln.
»Du solltest doch längst schlafen.« Ich ging auf sie zu. Sie rührte sich nicht. Erst als ich die Hand nach ihr ausstreckte, trat sie auf mich zu.
»Ich habe eure Stimmen gehört und draußen bellen Hunde.«
»Es ist nichts passiert, wovor du Angst haben müsstest«, sagte ich. Edith lachte. »So würde ich es nicht ausdrücken.«
Ich ging nicht darauf ein. »Komm, ich bringe dich ins Bett.«
»Bleibst du, bis ich eingeschlafen bin?«
Ich nickte, hob sie hoch und trug sie nach oben in ihr Zimmer. Dort legte ich sie auf das Schlafsofa und deckte sie zu.
»Zu warm«, sagte sie und fuhr sich über das Gesicht. »Ich kann das Fenster öffnen, aber das wird keinen Unterschied machen.«
»Trotzdem«, sagte Maces und streckte ihre Hand nach mir aus. »Wieso gehen Sie in den Wald?«, wollte sie wissen.
Sie bemerkte mein Zögern und setzte sich auf.
»Du musst es mir sagen.«
»Sie versuchen herauszufinden, welchen Weg du genommen hast, um in die Gegend zu gelangen.«
»Deswegen gehen Sie in den Wald?«
»Sie wollen zum Fluss.«
»Also beginnen Sie erst beim Fluss mit der Suche.«
Ich nickte. Meine Antwort schien Maces zu erleichtern. Ich döste weg, doch auch in meinen Träumen bellten die Hunde.